der Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Episode. Wir haben heute wieder einen Gast dabei. Dieses Mal ist er als Co-Host mit dabei. Maxi, du hast so viel Spaß gehabt bei unserer letzten Aufnahme, dass du gesagt hast, du würdest gern dauerhaft dabei sein. Das freut mich. Herzlich willkommen als Co-Host.
Ja, servus zusammen. Das hat mir wirklich so sehr gefallen, darüber zu reden, vor allem über mein eigenes Team zu reden. Mal schauen, ob mir es heute wieder so gut gefällt, wo ich nicht so sehr über mich selber und mein eigenes Team rede. Aber das wird schon.
Ja, ich denke auch. Jürgen hat es heute leider nicht geschafft, aber da wir jetzt zu dritt sind, können wir uns gegenseitig aushelfen und abwechseln. Und wir wollen jetzt heute mit dem anfangen, wo wir in der vorletzten Folge aufgehört haben, nämlich wir wollen nochmal auf unseren Rookie-Draft eingehen und diesmal ein bisschen zügiger die Runden 3 bis 5 anschauen. Und weil wir da eine ganze Menge Picks haben, gehen wir gleich rein. 301, Team Brawler, also ich selbst, habe mir Laviska Shenault geholt, war überrascht, dass er in 301 noch auf dem Board war. Mein Plan war eigentlich 301, wollte ich eigentlich Linebacker gehen, aber Shenault auf dem Board konnte ich da nicht stehen lassen. Die Draft-Angebote, die ich bekommen habe, waren auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich mir Laviska Shenault an 301 geholt. Was hältst du von Shenault?
Also ich würde erstmal sagen, rein was den Pick angeht und wo du ihn gemacht hast, ist es wahrscheinlich der Stil des Drafts gewesen, weil dass der wirklich auf 301 fällt, das hätte ich nicht erwartet. War dann mitunter auch zu entschuldigen, dass hier der Bene dachte, er muss hier einen Homer-Pick mit Jordan Love machen, was er zwar mit der Absicherung von Aaron Rodgers begründen kann, aber sagen wir mal, der und ein, zwei andere Picks haben dafür gesorgt, dass du hier glücklich noch den Shenault bekommen hast. Wie gesagt, dadurch, ich halte ihn ja auch, wie gesagt, für einen Stil für dich. Finde, dass der eigentlich außer DJ Shark keine große Konkurrenz hat hier bei den Jaguars. Denke, dass auch die Jaguars viel, viel werfen müssen dieses Jahr. So gut und stabil ist die Defense nicht. Und da kann der eine ordentliche Rolle spielen. Die Frage ist halt eher der Gesundheitsstatus bei ihm. Ich meine, beim Combine, da hat man ja viel danach drüber geredet, ob das wirklich seine 40-Jahr-Zeit war oder ob er einfach verletzt gelaufen ist. Ich denke, so wie das auf dem Film aussieht, dass er wirklich verletzt gelaufen ist und dass die Zeit nicht das widerspiegelt, was er eigentlich abreißt.
Ja, genau. Also er ist eine 4-5-8 beim 40-Yard-Dash gelaufen und hat danach auch aufgehört, weil er einen Hamstring hatte. Und hat gar nicht mehr am Combine weiter teilgenommen. Er hat halt schon beeindruckende Zahlen. Ne? Er hat einen College Dominator von 35,1, einen Breakout Age von 19,9. Ist jetzt mit 1,85 mit einer vernünftigen Größe, hat er mit 227 Pounds, das sind 103 Kilo, das ist er halt schon ein ganz schöner Brocken, das sind eigentlich Running Back Zahlen, ne? Von der Größe her.
Sogar, sagen wir mal, richtige Thumper Running Back Zahlen, also wenn man vergleicht, ja. Hier, was hatten wir, Clyde Edwards-Helaire und Jake Dobbins waren es bei mir beide unter 210, ein bisschen kleiner waren sie auch, aber trotzdem, der ist wirklich ein richtig stabiler Junge. Vergleicht man ja auch etwas mit Agent Brown und DJ Moore, so vom Stil her, so ein bisschen eher so After-Catch, also so Jack-Monster.
Ja, also was mir halt bei ihm gefällt, ist, also der spielt halt, als gäbe es keinen Morgen, ne? Also der nimmt keine Rücksicht auf seinen Körper, und das sieht man halt auch in seiner Verletztenliste. Also er hat quasi 2018 hat er eine Turf-Toe-Verletzung gehabt, das ist so eine verstauchte Zehe, kann man es übersetzen, die halt gerade auf synthetischem Untergrund wie Kunstrasen gerne kommt, wo dann halt das Zehgelenk vom großen Zeh halt eine Überbelastung hat, die das halt eine Art Stauchung gibt. 2018 hat er einen Torn Labrum gehabt, das ist eine 3 bis 4 mm breite Knorpelumwulstung von der Gelenkpfanne im Schulterblatt. Also das zeigt halt auch, dass er halt keine Rücksicht auf seinen Körper nimmt. Wenn er halt den Ball hat, dann ist er halt wie ein Running Back. Und jetzt 2019 hat er eine Pubic Bone, also eine Schambein-OP gehabt. Was mir halt bei ihm beim Tape aufgefallen ist, ist, dass er halt technisch, finde ich, ihn halt relativ roh, noch unfertig. Ist aber brutal stark, was Contested Catches angeht. Der hat gegen, wenn man einen richtig geilen, ich weiß bis heute noch nicht, wie er den geholt hat, gegen Washington hat er einen Contested Catch. Guck dir mal das Tape an, das ist überragend. Also der Cornerback läuft die Route für ihn eigentlich perfekt. Er ist vor ihm, der Ball wird auf die Innenschulter geworfen und der Cornerback steht innen. Also das ist eine sichere Interception in der Endzone und irgendwie schraubt er sich an dem Cornerback vorbei, ist weder höher noch, noch weiter vorne, aber er kriegt trotzdem Ball. Das ist abartig, wie der den Catch macht. Das ist schon Wahnsinn. Genau. Eine kleine Anekdote habe ich auch noch gefunden zu Laviska Shenault. Weißt du, warum der seine Haare so lang trägt?
Das kann ich dir nicht sagen.
Das ist eine Erinnerung an seinen Vater, weil bei seinem Vater ist so, die sind mit einer Reifenpanne liegen geblieben und auf einem Highway. Sein Vater ist ausgestiegen und wollte den Reifen wechseln und ist dabei von einem Auto getroffen worden und ist bei diesem Unfall verstorben. Und deswegen, als Erinnerung an seinen Vater, hat er, glaube ich, seitdem die Haare nicht mehr wirklich geschnitten. Also da war er 10, 11 Jahre alt.
Okay. An
Das
sich
ist schon
klassischerweise eine
eine
Story,
krasse
die man am
Geschichte.
Draft Day dann hört, aber auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir gleich zu Pick 302. Ich hatte für 301 ein Angebot von den Mighty Mustaches. Die wollten hoch, um sich eben Laviska Shenault zu holen. Ich habe mir den Kader von Jasper angeguckt und dachte, okay, der wird schon keinen Linebacker picken, weil alles, was er an Linebacker hat, ist Elite und er braucht bestimmt andere Spieler als ein Linebacker. Deswegen picke ich, weil ich an 303 wieder dran war, kann ich mir ruhig Laviska Shenault gönnen und pick mir Kenneth Murray an 302, an 303. Ja, Pustekuchen war's. Jasper schlägt zu, holt sich mit Kenneth Murray, ja, für viele den zweitbesten Linebacker im Draft. Ich persönlich fand ihn eigentlich sogar noch einen Ticken, zumindest aus Fantasy-Sicht, interessanter und war für mich Linebacker 1. Der ist 1,90 m und 145 Kilo, auch ein ganz schönes Brett. Und ja, was denkst du zu Kenneth Murray? Hast du ihn dir angeguckt?
Ich muss sagen, ich habe ihn auch sehr nah an Patrick Queen dran gehabt, was Linebacker-Rankings angeht, weil bei Patrick Queen kann man auch den Case bauen, dass er eben sehr viel in die Deckung geht. Plus
Genau.
die Sorge, dass halt Baltimore echt wenige defensive Snaps spielen, dadurch, dass sie halt so extrem die Uhr kontrollieren mit ihrem Laufspiel, dass die Defense gar nicht so viel auf dem Feld und weniger Snaps, weniger Chancen für die Offense nach vorne, gegnerische Offense nach vorne zu marschieren, ist halt auch gleichzeitig oft damit verbunden, dass der Linebacker, der da dann die meiste Zeit spielt, weniger Tackles oder Tackle-Möglichkeiten hat. Und ich denke, das ist bei den Chargers ein bisschen anders. Und das Einzige, was man bei den Chargers sagen muss und warum der in der gesamten IDP-Welt eben dann doch meistens an 2 oder 3 gefallen ist, der Murray in den Rankings, war halt, dass die Chargers wirklich ein bisschen anders spielen. Die spielen sehr viel mit ja, nicht mal Nickel Defense, sondern sehr viel mit einfach Safeties und Cornerbacks. Also so fast eine Verteidigung, wo sie die Linebacker dann komplett wegnehmen. Ich denke aber dadurch, dass sie Kenneth Murray in der ersten Runde gezogen haben, haben sie da schon festgestellt, dass ihnen so ein Linebacker nicht wehtun würde und dass Kenneth Murray seit langem mal wieder ein Linebacker sein könnte, der für IDP bei den Chargers auch wirklich relevant ist. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass der wirklich stärker einen ausspielt für Fantasy wie Patrick Queen. Also kann ich verstehen, dass du dir da ein bisschen, sagen wir mal, dich ein bisschen geärgert hast, dass den Jan Jasper doch mit seinem schon starken Linebacker-Pair dann doch nochmal Linebacker genommen hat, gepickt hat.
Genau. Also was du halt bei Patrick Queen siehst, ist halt, dass er eigentlich sich, ich sag mal, in mehr als 50% der Fälle wirklich zurückfallen lässt in die Coverage. Der hat eine unheimlich gute Spielübersicht und ist dann im Endeffekt immer genau da, wo halt nachher die Action ist. Bei Kenneth Murray ist es halt anders. Seine Übersicht ist okay, er braucht aber relativ lange, finde ich, um einen Spielzug zu lesen. Wenn er ihn dann aber erkannt hat, dann ist halt wirklich Vollgas nach vorne. Er hat einen sehr dynamischen Antritt. Und dann geht er halt Vollgas auf den Spieler, den er dann halt gerade im Run-Game identifiziert hat als Ballträger. Er ist ein guter Solo-Tackler vor allem, wenn sein Winkel stimmt. Das ist so ein bisschen auch seine Schwäche, dass er teilweise dann halt zu überhastet ist, zu aggressiv versucht zu tackeln und durch kleine Körpertäuschung wirklich dann an seinem Ziel vorbeischießt.
Ich denke, bei den zwei könnte am Ende des Jahres dann, was Linebacker 1 angeht, wenn da nicht ein anderer Kandidat oder ein Überraschungskandidat dann nach vorne schießt, kann es dann wirklich ausmachen, Big Play versus Fantasy Floor, weil du ja eben meintest, auch Kenneth Murray ist eher so der Mann für die Solo-Tackles für und Tackles bilden eben bei der IDP-Seite so ein bisschen den Scoring Floor von einem Linebacker. Und dann die i-Töpfe sind dann logischerweise Interceptions und bei uns auch Pass-Deflections, die dann eben zusätzlich für Punkte sorgen. Das kann halt dann auch nur einer machen, der gut in der Verteidigung, also in der Passverteidigung ist. Und das wäre dann Patrick Queen. Also es ist halt die Frage, wie kommen die Pässe, wie hart target ihn die gegnerische Offense, fängt er die ein oder andere Interception. Ich denke mal, dass in jedem Fall Kenneth Murray mehr Tackles machen wird als Patrick McQueen, aber Patrick, nicht McQueen, Patrick Queen, könnte da halt aufholen mit solchen Big Plays wie Interceptions oder Pass-Deflections.
Ja, gut, kommen wir zu 303. Da war ich wieder auf dem Board. Ja, mein eigentliches Target war weg. Es war der letzte Pick in meinem Draft und ich war mit meinem Draft zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr zufrieden und habe gesagt, okay, dann gönne ich mir einfach mal meinen Lieblingsspieler im Draft. Und das war Isaiah Simmons von Clemson. Clemson ist ja meine Uni, Isaiah Simmons. Was der letzte Saison abgerissen hat, das war überragend. Und mit seinen 1,92 und 108 Kilo, ein 40-Yard-Dash, eine 4,39, das ist einfach mal eine glatte 100 Perzentile. Also ist er da ganz, ganz vorne mit dabei. Im Speed-Score mit 128,2 hundertste Perzentile, Burst-Score 132, 96. Perzentile. Der kann Nickel-Cornerback spielen, der kann Safety spielen, der kann Linebacker spielen. Er kann tief spielen, kann covern, der kann blitzen. Der ist ein guter Tackler, er bewegt sich immer zum Ball, auch wenn er auf der anderen Seite vom Feld ist. Also, das ist wie ein Magnet für den, der Ball, das ist wie ein Hund, der den Ball hinterherheizt. Ist an 1,08 zu den Cardinals gegangen. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht bis 1,10 zu meinen Browns fällt, war aber mit dem Browns-Pick dann doch auch zufrieden. Aber Isaiah Simmons. Ich bin gespannt, ob er wirklich so fantasy-relevant ist, das muss ich dazu sagen.
Ja, du hast ja schon, sagen wir mal, das, was du aufgelistet hast, so dass er dieses athletische oder der athletische Jack of all Trades werden könnte, so dass seine Athletik ihm eigentlich die Möglichkeit gibt, da mitunter fast jede Position zu spielen. Ja, der könnte ja theoretisch mit der Größe auch dann hier und da so ein Rusher, auch einen Rusher-Platz mal an der Line einnehmen. Das sehe ich halt auch ein bisschen so als Schwachstelle dann letztendlich für das, was ein Fantasy producen könnte, weil ich eben nicht konkret weiß und viele andere nicht, wo er dann die meiste Zeit überspielt. Und das kann es halt wirklich dann eher so sein, dass er mal die eine Woche liefert, weil er da gegen diejenige Offense hat er dann halt viel mehr den Tight End gedeckt oder viel mehr in der Box gespielt. Und dann hat er wieder gegen eine andere Offense dann viel mehr außerhalb der Box gespielt und hat eher so eine Rolle Nickel Cornerback oder Cornerback eingenommen. Da sehe ich halt nicht so, wie es jetzt bei Derwin James ist, dass Derwin James ist auch vielseitig einsetzbar, aber Derwin James war halt ohne Kenneth Murray noch, muss man dazu sagen, waren halt sehr, sehr viele Tackle-Möglichkeiten und allgemein Möglichkeiten, Punkte zu holen, zur Verfügung. Wenn du jetzt die Cardinals Defense anschaust, die hatten mit Buda Baker denjenigen Spieler, nicht nur Safety, sondern Spieler, der die meisten Solo-Tackles letztes Jahr gemacht hat. Jordan Hicks war, glaube ich, auch ein Top-12-Linebacker. Also ich weiß nicht, wo Simmons, ich denke, er wird seine Rolle finden und wird auch für Arizona ein extrem wichtiger Spieler sein und werden. Aber in Fantasy sehe ich noch nicht den Pfad und ich glaube, da macht ihm seine Athletik und dass er so viel kann, eher den Pfad schwer, dann wirklich Punkte zu holen.
Ist halt die Frage, man muss halt schauen, wie er sich da zurechtfindet. Aber ich habe halt, ich glaube, von den Cardinals und auch von den Browns sein Interview oder Teile von seinem Interview gesehen und die waren halt überwältigt davon, wie gut sein Spielverständnis halt ist. Ne? Das muss man halt auch dazu sehen.
Ich
Und
glaube, dass der.
wenn er halt wirklich,
Ich glaube, dass
wenn
der
er
da
halt wirklich so
wirklich.
ein gutes Spielverständnis hat, dann sollte er auch seine Rolle da finden, eine gute Rolle da finden.
Ich glaube, dass er seine Rolle da finden wird, das will ich gar nicht sagen, aber muss halt auch für Fantasy-Welt dann eine Punkte unterstützte Rolle sein. Und
Ja.
da sehe ich vor allem jetzt in den ersten 2 Jahren, wo jetzt Baker und Hicks wahrscheinlich noch da sind, eben noch Schwierigkeiten, dass er da konstant dann liefert. Ich glaube, dass der schon so seine Wochen auch in der Rookie-Saison dabei haben wird, wo er wirklich, wo man sieht, okay, der war den Top-10-Pick auf jeden Fall wert. Aber ob das halt dann wirklich jemand wird, den man jede Woche dann reinschmeißt in sein Fantasy-Lineup, das war ja noch zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass wirklich irgendwann wird da auch die, werden dann auch die Fantasy-Zahlen stimmen, weil dafür ist er einfach zu athletisch und zu gut und auch, wie du meinst, hat ein zu großes Spielverständnis schon.
Gut, wir sind schon wieder eine Viertelstunde am Quatschen. Geben wir mal ein bisschen Gas. 304, Yeto Grosmatos. Penn State 206 zu den Carolina Panthers. Gedraftet bei uns von Jürgen, von den Cologne Dominators. Ja, Yeto Grosmatos fand ich persönlich vom Tape her relativ unspektakulär. Er ist in meinen Augen ein reiner Power-Rusher, hat wenig Variabilität, lieber Gott, in seinen Moves. Und wenn er mit dem ersten Move nicht vorbeikommt, dann bleibt er gerne stecken. Und er hat aber auch in meinen Augen nicht den Speed, um außen rumzukommen. Was mich dann halt auch noch ein bisschen schockiert hat, waren dann nur 20 Reps beim Bankdrücken am Combine.
Das ist weniger.
Genau.
Sagen
Für einen
mal,
Edge Rusher ist wenig.
bei mir ist er allgemein untergegangen, aber ich war auch von den Edge Rushern allgemein dieses Jahr nach Chase Young überhaupt nicht mehr überzeugt und habe dann auch eher, wenn ich Defense noch gegangen wäre, wäre ich auf einen Linebacker gegangen in den Draft und ansonsten wäre ich da Vollgas auf Offense oder Veteranen, die dann später noch kommen werden, gegangen und hätte dann eher so Defensive End eher beiseite gelegt. Ich meine, bei Carolina muss man dazu sagen, da fehlt, glaube ich, ein Edge Rusher, weil die haben jetzt Mario Addison ist, glaube ich, weg, der da jahrelang gespielt hat, und ansonsten haben sie nur Brian Burns. Also eine Rolle ist, glaube ich, da, was er spielen könnte, und dann muss man schauen, was er halt liefert. Aber ich glaube, in der Rookie-Jahr, da tun sich eh viele, viele Edge-Rookies noch schwer, dann wirklich Zahlen aufzulegen.
Ja, aber siehst du, dann hat Jürgen dir dann doch zugehört, nämlich im nächsten Pick 305 hat er sich Willie Gay Jr. geholt von Mississippi State, der ist an 231 von Kansas City Chiefs gepickt worden und dürfte, glaube ich, wenn er denn die Nerven behält, gleich einen Starting-Job bei den Kansas City Chiefs innehaben. Meinst du nicht?
Bei dem gab es, glaube ich, also Talent ist auf jeden Fall da. Ich glaube, bei dem gab es ja irgendwelche Character-Concerns. Habe ich jetzt aber die Geschichte auch nicht
Genau.
parat. Weißt du, welche da vorgefallen sind oder was da für eine Geschichte dahinter
Ja,
gesteckt hat?
genau. Also, er hat quasi dem Ersatz-QB eins auf die Nuss gehauen und hat ihm dabei die Augenhöhle gebrochen. Die haben sich wohl in der Kabine so ein bisschen in die Wolle gekriegt und dann hat er halt mal zugelangt und das war der heißt Trainer, der sollte halt im Music Bowl starten und das war dann halt ganz schnell nicht mehr der Fall. Also, es muss kurz vor Ende der Saison dann passiert sein und ja, hat er mal zugelangt.
Ja, kann man mal so machen, würde ich sagen. Ich denke aber, dass
Wobei ich glaube.
er bei Kansas City sogar, wie du auch schon angedeutet hast, eine gute Rolle spielen kann. Die waren, glaube ich, letztes Jahr auf dem Linebacker-Core, hatten auch die ein oder andere Verletzung. Aber eigentlich ist da nicht viel. Die haben teuer sich Hitchens geholt vor ein oder zwei Jahren. Es ist auch noch immer noch einer der teuersten Verträge bei den Kansas City Chiefs. Ich glaube, den würden sie im Nachhinein nicht mehr so machen. Der liefert nämlich überhaupt nicht die Zahlen bzw. die Leistung ab, die für die er eigentlich bezahlt wird. Und ansonsten ist da nur noch Damien Wilson, glaube ich, der mir einfällt. Da ist er womöglich von Tag 1 schon, vor was das Talent angeht, der beste Linebacker.
Ja, also er ist halt wieder athletisch, ist er halt überragend. Bei 1,85 und 110 Kilo läuft er ein 40-Yard-Dash von 4,46. Das ist 99. Perzentil, ein Burst-Score von 135, 98. Perzentil, ein Speed-Score von 192, 88. Perzentil. Also er ist athletisch gesehen ganz oben mit dabei und das siehst du auch auf dem Spielfeld. Er ist unheimlich dynamisch. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass er halt immer einen abartig schlechten Winkel hat beim Anlaufen von einem Tackle. Der ist zwar schnell, aber der überschätzt seine Geschwindigkeit noch dazu und deswegen siehst du ihn immer, wie er die Tackles von hinten macht. Also quasi wie der Spieler, den er anläuft, eigentlich schon ihnen vorbei ist und er dann das Tackle von hinten noch ansetzt.
Das heißt, er
Wenn
läuft
das
erstmal
Timing
vorbei und
allerdings.
naja.
Ja, genau, also wenn er halt vom Winkel anläuft, dann denkt er ist an einem Punkt, wo er den Spieler trifft, aber er überschätzt seine Geschwindigkeit und ist dann doch nicht so schnell. Und dann muss er quasi dann ist der Gegenspieler halt an dem Point of Contact schon vorbei und dann nimmt er ihn halt von hinten und reißt ihn dann halt noch zu Boden. Wenn das Timing allerdings mal stimmt, dann wächst auch kein Gras mehr da, wo er einschlägt. Also dann ist
Genau.
schon Polen offen. Das ist ein unheimlich harter Tackler, wenn es Tackling stimmt. Aber wie gesagt, mir ist halt ganz, ganz oft im Tape aufgefallen, dass er halt einen ganz schlechten Winkel beim Anlaufen hat vom Gegenspieler.
Ich finde dennoch an der Stelle, wo Jürgen sich jetzt gepickt hat, fand ich so einen guten Pick.
Auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu Pick 306. Das war Joshua Kelly, Ragnarök Vikings. Hendrik ist mit Joshua Kelly eingestiegen. Ja, wird von UCLA ist in der vierten Runde zu den Chargers gegangen. Ja, ist also von seinen College-Daten relativ unspektakulär, finde ich. Hat 454 Rushes, immerhin 2300 Yards und 25 Touchdowns in seiner College-Zeit gemacht, aber da waren halt bessere Running Backs noch unterwegs in diesem Draft. Oder hast du noch irgendeinen Take zu?
Da gebe ich dir auch recht. Vor allem im Nachhinein würde ich sagen, das wird da wahrscheinlich der Pick würde auch dann anders fallen, wenn man jetzt die News hätte, die jetzt vor 3 Tagen rausgekommen sind. Nämlich, wenn man jetzt den nächsten anschaut mit Antonio Gibson, der dann dem Manu in den Schoß gefallen ist, da jetzt Geis eben weg ist, spekulieren da schon sehr viele drauf, dass da Gibson eben eine enorme Rolle bekommt, gleich direkt im ersten Jahr. Was denkst du dazu?
Ja, Antonio Gibson ist momentan überall, wo du ihn siehst, klettert er Draftboards hoch und wird vom Waiver Wire gepickt, wenn der Draft schon durchgelaufen ist, wenn er nicht im Draft schon gezogen worden ist. Er ist halt auch so eine Art athletischer Freak, ne? Also er ist mit 1,82 und 103 Kilo, hat ein BMI von 30,9, was ja für ein Running Back wichtig ist, dass er einen guten BMI hat. Er hat die 40 Yards Dash in 4,39 absolviert, hat einen College Dominator, aber nur von 17,4 und demnach auch keinen Breakout Age. Was man halt bei ihm sieht, ist, er hat halt nur 33 Rushes für 369 Yards und 14 Touchdowns in seiner kompletten College-Zeit, hat 44 Receptions für 843 Yards und hat dann, ja, war immer so ein Mittelding zwischen Running Back und Wide Receiver. Und ja, schwierig. Ich finde halt, also ich mag ihn eigentlich, allerdings finde ich halt die Dominanz, die hat er halt sehr vermissen lassen bei Memphis. Und daher glaube ich, weiß ich nicht, also ich gehe mit dem Hype Train nicht so ganz mit.
Ich habe da sogar noch mal, sagen wir mal, einen ganz anderen Case, den ich jetzt wirklich noch nirgendwo so gehört habe. Nämlich so eine, sagen wir mal, ein gewisser Peyton Barber, der da letztes Jahr schon, sagen wir mal, Fantasy-Leute ein bisschen genervt hat bei Ronald Jones. Ich glaube, der wird dieses Jahr auch wieder nerven. Ich glaube, der wird bei den Redskins jetzt als Veteran neben Peterson sogar mit am meisten Workload bekommen und eben Gibson, wie du gesagt hast, 33 Rushes. Das ist nichts, also an Running Back Erfahrung, was der mitbringt. Das heißt, die müssen den eigentlich dann wirklich erst richtig dann einschulen auf NFL-Niveau, dann noch zusätzlich bringen und das noch in so einer Corona-Vorbereitung. Das heißt, das, was man normalerweise sagt, die Running Back-Position ist die, die jetzt von Corona weniger betroffen ist, weil die einfach relativ genau dasselbe machen können, was sie im College gemacht haben. Also bei Antonio Gibson kann man das noch nicht mal sagen, weil er eben noch nicht mal genau dasselbe macht wie im College, weil er im College keine Erfahrung gesammelt hat. Das heißt, ich glaube, dass das Talent und die Athletik ist, wie man sieht, absolut da. Aber ich sehe den Weg im ersten Jahr nicht so, beziehungsweise den Pfad zu wirklich Relevanz und Fantasy Aufstellungen und Lineups sehe ich nicht.
Ja, aber gut, schauen wir mal. Also im Moment hat er ja ganz viele Believer. Vielleicht stehen wir da auch falsch. Gut, kommen wir zu 308, Adam Troutman. Für mich war er Tight End 1, auch wenn er nicht von einem Division 1 College kam. Er kam von Dayton, wurde in der dritten Runde für die New Orleans Saints. Ganz interessant. Die haben ihn im 41. Pick der dritten Runde gedraftet und haben quasi ihren kompletten restlichen Draft dafür aufgeopfert, damit sie nach vorne traden und ihn dann picken konnten. Er ist mit 1,95 und 115, ja, durchschnittlich als Tight End, würde ich jetzt mal sagen. Er hat einen College Dominator von 38,1, das ist schon beeindruckend, ein Breakout Age von 19,6. Man muss allerdings sagen, dass der schon 23 Jahre alt ist. Was mir halt bei ihm aufgefallen ist, Also die zwei Saisons, die er dann in Dayton hatte, mit 41 Receptions 2018 und 70 2019, hat er mit 604 und 916 Yards und 9 und 14 Touchdowns, ist er schon mehr in den Fokus gerückt in der zweiten Saison. Und was mir bei ihm halt auffällt, ist, er hat ein unheimlich gutes Balltracking und er hat unheimlich sichere Hände. War er für dich auch Tight End 1 oder hast du einen anderen auf dem Zettel?
Für mich war er eigentlich der einzigste auf dem Zettel, um ehrlich zu sein. Also Tight Ends 1 dieses Jahr auf jeden Fall. Man muss halt dazu sagen, dass Rookie Tight Ends generell, also das sind ja schon historische Ereignisse, wenn sie sowas machen wie Evan Engram. Und Evan Engram hat vor 3 Saisons war, glaube ich, hat eine Verletzung von OBJ gebraucht, um relevant zu sein. Also vor allem jetzt mit Adam Troutman, der wird noch hinter Jared Cook erstmal anfangen. Dann hast du mit Michael Thomas den Target-Fresser schlechthin in der NFL. Drum, ich denke, langfristig war das ein sehr guter Pick an der Stelle. Und ich halte auch viel von Adam Troutman, aber der wird seine 2, 3 Jahre brauchen. Und da muss man dazu sagen, wenn er eben diese 2, 3 Jahre braucht, dann ist er halt dann schon 25, 26. Aber ich denke, an der Stelle kann man das so machen. Und man muss ja auch in Erinnerung behalten, dass wir nächstes Jahr auf 2 Tight Ends wechseln. Das heißt, da muss man den Raum schon auf lange Sicht mal auffüllen.
309 Logan Wilson, da hat Jürgen zugeschlagen. Logan Wilson war auch so ein Late Target, was ich auf der Uhr hatte in anderen Drafts, weil der für mich relativ vielversprechend finde ich den, gerade auch mit seinem Landing Spot bei den Cincinnati Bengals, die ihn in der dritten Runde mit dem ersten Pick genommen haben. Der ist relativ langsam beim 40 Yard Dash, finde ich, mit einer 4,6. 4,63, aber er ist ein guter Tackler, finde ich. Also er ist ein starker Tackler, ein harter Tackler und er hat auch einen guten Winkel beim Anlaufen vom Tackling. Ich glaube, das ist so einer, der überraschen könnte, wenn man sich die Rookies anschaut, die Rookie-Linebacker, glaube ich, könnte er nachher am Ende der Saison ganz vorne mit dabei sein.
Absolut, eigentlich als ist es so, wie man bilderbuchtechnisch an Linebacker in den mittleren Runden bei einem Rookie Draft angeht. Man schaut sich an, vor allem mit situativ bei der NFL, wo sind ungeklärte Linebacker-Cores? Wenn man jetzt vergleicht auf offensiver Seite, wo sind ungeklärte Running Back-Cores? So kann man das auch auf der defensiven Seite machen. So, wo sind denn komplett ungeklärte Linebacker-Cores? Haben wir eben schon gesagt, bei Willie Gay Jr. ist es so der Fall und bei Cincinnati Bengals eben auch. Die haben da nicht wirklich Leute von Relevanz. Jermaine Pratt ist da der einzigste Name, der wirklich so ein bisschen heraussticht, weil er halt in Runde 2 letztes Jahr im Draft gezogen wurde. Aber da sind ja auch letztendlich ein, zwei Spots zur Verfügung bei Cincinnati. Deshalb denke ich, Logan Wilson, der ist schon ein Name, der da relativ weit oben in den Fantasy-Zahlen zum Ende des Jahres auftauchen könnte.
Er ist auch so einer von den wenigen Leuten, die halt im Vorfeld vom Draft extrem gestiegen sind im Value. Der ist halt auch sehr viele Draftboards hochgeklettert. 3-10 haben wir Darrington Evans, war so für mich persönlich ein kleiner Man-Crush. Mit dem Landing-Spot war ich dann überhaupt nicht happy. Der ist nämlich in der dritten Runde mit Pick 29 zu den Tennessee Titans gegangen. Ich hatte dann vielleicht noch die Hoffnung, dass er nächstes Jahr dann, nachdem der Franchise-Tag von Derrick Henry ausgelaufen ist und er dann keinen neuen Vertrag unterschreibt, dass er nächstes Jahr vielleicht dann seine Chance bekommt. Aber man muss halt jetzt ganz klar sagen, nachdem Derrick Henry den langen Vertrag unterschrieben hat, bleibt für ihn maximal die Rolle vom Third Down Running Back in meinen Augen. Oder siehst du es anders?
Nee, da gebe ich dir absolut recht. Zu dem Draft-Zeitpunkt war der Pick absolut zu vertreten. Ist halt jetzt im Nachhinein, würde Biene vielleicht auch anders drüber denken. Ist halt jetzt wirklich mit der Vertragsverlängerung von Henry einfach auf die nächsten 3 Jahre wirklich nur als Handcuff zu sehen und vielleicht hier und da als Pass-Catching-Back. Nur muss man sagen, dass Tennessee halt auch nicht sehr viel den Running Back aus dem Backfield an Target oder Routen laufen lässt. Ich meine, da hatten sie mit Dion Lewis ja auch einen, den haben sie dann praktisch gar nicht mehr genutzt.
Genau.
Deshalb denke ich, beziehungsweise gebe ich dir da recht.
Wunderbar. 3-11 haben wir Anthony McFarland, Running Back von Maryland, ist zu den Pittsburgh Steelers gedraftet worden in der Runde 4. Und in unserem Draft haben Michis Cowboys auch da sein Running Back Core extrem erweitert. Michi hatte ja ganz klar die Taktik, dass er sich auf Running Backs verbessern will und hat dann einfach extrem viele Pfeile auf Running Backs geworfen in den Runden 1, 2 und 3. Und nee, zwei hat er, glaube ich, einen Wide Receiver gepickt. Das hätte ich Blödsinn. Anthony McFarland hat ein BMI von 31,6 und läuft eine 4,44 auf dem 40-Yard-Dash. Ist halt ein sehr kleiner Running Back mit 1,72 Meter nur und 94 Kilo, aber er ist halt unheimlich wieselschlink und wenn er halt durchkommt, dann hat er halt diesen Breakaway Speed.
Das ist eigentlich sowas, was man dann als Slasher bezeichnet, so Tevin Coleman-mäßig, so der, oder wie Raheem Mostert jetzt auch gezeigt hat bei San Francisco 49ers. So gar nicht mal so den Wiggle auf kleinen Raum, sondern dann eher so, er sieht den so einen One-Cut und dann zügig weg davon. Ich finde ihn an der Stelle, sagen wir mal, wenn man über Dart-Throws auf der Running-Back-Position redet, den besseren zu Darrington Evans. Da war jetzt auch vor 2, 3 Tagen nochmal die News, dass Jalen Samuels so auf der Roster-Bubble ist. Dass der eventuell sogar gecuttet wird, weil man eben jetzt mit McFarland, Snell und Connor dann seine Leute gefunden hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass Mike Tomlin eben ganz klar der Typ für den einen Running Back ist. Also für den Bell Cow Running Back hat sich auch nochmal davor gestellt und sagt, James Connor, wenn er fit ist, ist er eigentlich unser Mann. Das ist bei James Connor aber wirklich eine Riesenfrage, ob er denn fit bleibt. Für mich war Connor auch lange Zeit ein Kandidat, dass er diese Saison nicht spielt, weil als ehemaliger Krebspatient mit Covid-19, aber spielt jetzt eben doch. Und sagen wir mal, solange Connor fit ist, denke ich, der Weg für McFarland Fantasy-relevant zu werden, wird schwer. Aber wenn Connor, was passieren kann bei ihm eben, nicht fit ist und sich verletzt, dann sind da sicherlich Touches zur Verfügung. Und dann muss man eben schauen, wie dann das Usage der Running Backs ist. Also ob den Tomlin weiterhin er sagt, okay, jetzt setzen wir auf Benny Snell mit der Mehrzahl der Touches oder vielleicht ist es dann sogar McFarland an der Stelle. Dann ist es natürlich ein sehr, sehr schöner Spot.
Genau. Kommen wir zu Pick 312, Jalen Hurts, der Flow Titans mit ihrem zweiten Pick. Unser Defending Champion hat sich einen Backup Quarterback geholt. In Runde 2 mit einem großen Aufschrei an Pick 21 von den Philadelphia Eagles gepickt worden. Es gibt immer noch viele Eagles-Fans, die schäumen vor Wut durch den Pick. Was hältst du von dem Pick? Also ich persönlich mag Jalen Hurts unheimlich gern. High-Character-Guy, fand die letzte Saison, hat er dann auch doch eine Zeit lang ein bisschen noch was im Heisman-Rennen ein bisschen mitgespielt. Allerdings hat man dann da auch schon klar gesehen, wo sein Limit ist. Ich glaube aber nicht, dass die Philadelphia Eagles den nur geholt haben, um Carson Wentz in einem Covid-Fall zu ersetzen. Ich denke, die haben einen anderen Plan mit ihm.
Du sprichst es an, erstmal auch High Character Guy, also den habe ich auch schon gefeiert. Da so der Typ, der halt wirklich danach einem Spiel noch direkt mal zum Gewichtheben geht und dann nicht nach Hause fährt und das Spiel ausklingen lässt, sondern dann noch weiter trainiert. Also wirklich ein Leader, den man in seinem Lockerroom haben möchte, so stellt sich mir jedenfalls dar. Auch die Art und Weise, wie er dann nach Oklahoma gewechselt ist von Alabama und dann da halt die Zahlen aufgelegt hat, die er da aufgelegt hat. Ich gebe dir aber absolut recht, dass ich klar auch nicht nur diesen Backup-Weg sehe, dass sich Wentz verletzt und er es dann eher spielt, sondern dass es für mich auch eher so ein, so die NFL hat schon gesehen, dass das mit so einem Taysom Hill-Typ, der hier und da reinkommt, oder bei Baltimore hat ja auch hier und da Robert Griffin so ein paar Stafetten gespielt dann, dass es schon Spaß machen kann, wenn man da so Design-Plays hat, so angelehnt an die Wildcat-Formations aus dem College. Dass man da schon, sagen wir mal, die Defense überraschen kann und ein bisschen vielseitig für so ein paar Snaps, für so ein paar Spielzüge dann sein kann. Und ich denke, das haben die mit Jalen Hurts auch vor.
Wunderbar. Damit sind wir durch mit Runde 3. Wir sind schon wieder ewig lang am Quatschen. Ich glaube, wir machen hier einen Cut und nehmen dann einfach für Runde 4 und 5 eine neue Folge auf, damit sich das nicht so ewig in die Länge zieht. Und ich glaube, inzwischen sind wir so bei einer guten Dreiviertelstunde an Zeit und machen einfach noch eine zweite oder dritte Folge für die weiteren Runden. Was meinst du?
Da gebe ich dir recht. Ich denke, dann haben sie ein gut geschnürtes Paket jetzt geliefert bekommen mit einer kleinen Unterbrechung, was bei mir an der Tür geklingelt hat. Aber das kriegen solche Sachen, kriegen wir auch noch unter Kontrolle in der nächsten Zeit. Aber
Ja,
wunderbar.
wir müssen eh mal gucken. Wir sind heute mit einem neuen Paket unterwegs, weil wir dann doch nach der letzten Folge einige Rückmeldungen bekommen haben, die sich ein bisschen über die Qualität vom Ton beschwert haben. Jetzt haben wir heute versucht, mit einer anderen Software aufzunehmen und mal schauen, wie das funktioniert hat. Also wenn es unterwegs ein bisschen holprig war, dann bitten wir das zu entschuldigen. Ich denke, wir werden besser. Wir sind hoch motiviert, uns wirklich zu verbessern und euch eine bessere Qualität zu liefern.
Genau, gibt uns ein bisschen Zeit, dann wird das was.
Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Max, dir vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch letzte Worte?
War gerne dabei, bin gerne in Zukunft dabei und ja, wünsche euch allen eine schöne Woche und ich hoffe, dass wir ein bisschen zügiger wieder zusammenfinden.
Gut, dann bleibt mir auch nur noch Tschüss zu sagen und damit Brawler out.
Ciao, ciao.